Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Bevor wir jetzt Black Phone 2 besprechen, der am 23. Oktober in deutschen Kinos kommt, hätte ich an die liebe Laura. Hallo Laura.
Hallo Sto.
Eine Frage, Laura. Du bist ja ein paar Jährchen jünger als ich. Und weißt du noch oder weißt du überhaupt, wie eine Wählscheibe funktioniert beim Telefon?
Ja, weiß ich, weil ich komme ja aus dem Osten, ja. Ich bin nicht in der DDR
das
geboren, aber wir hatten nichts.
Sorry, ja.
Wir hatten nichts. Ich hatte auf jeden Fall als Kind, ich hatte ein Telefon mit einer Wählscheibe einfach als Spielzeug. Ich weiß nicht warum, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich immer bei meinen Großeltern war und mit diesem Telefon gespielt habe. Deshalb, ich weiß, wie das funktioniert, ja.
Okay. Also, ich frage das deswegen, weil wir haben Black Phone 2 geguckt. Haltet euch fest, das ist die Fortsetzung von Black Phone 1.
Und was?
Die eine Sache, die mich wirklich am meisten beschäftigt hat, war, weil der Junge, der auch so eine Wählscheibe hat, wie viele junge Leute, und das soll jetzt kein Angriff sein, weil Technik verändert sich halt einfach, ja, aber wie viele dieser jungen Leute vermutlich vor so einem Telefon stehen würden und sich denken, wie funktioniert das? Es gab ja auch mal so ein Gag dieses Jahr in diesem Horrorfilm Clown in a Cornfield und ich dachte mir wirklich, so, also, ganz ehrlich, wenn du in der Lage, ich meine, du wüsstest, wie es funktioniert, aber wenn ich mir vorstelle, so ein 10-Jähriger, würde der überhaupt das Black Phone benutzen können?
Was war der Gag bei Clown in a Cornfield, dass das die einzige Möglichkeit waren, die wussten nicht, wie es geht, oder was?
So ungefähr, genau. Also ich habe den Film auch nur jetzt im Kino gesehen und bin auch, glaube ich, zweimal eingeschlafen dessen, aber das übrigens in deiner Heimatstadt habe ich den gesehen. Wunderschön Goda.
Ja.
So.
Im Goda,
ja. Schön. Aber wie gesagt, das ist die Frage, die mich jetzt angetrieben hat nach der Sichtung von Black Phone 2. Das soll jetzt nicht schon das Fazit sein zum Film.
Wenn das Einzige ist, was dich angetrieben hat, dann
Ich weiß.
Der Film wohl doch für dich einige Schwachstellen gehabt, würde ich mal vermuten.
Durchaus. Und den ersten Teil fand ich aber gar nicht mal so verkehrt. Wie fandest du denn den ersten Teil?
Ich habe den tatsächlich noch mal einen Tag, bevor ich den zweiten geschaut habe, geguckt. Und ich fand den ziemlich gut. Er war mir ein bisschen zu spannend, muss ich sagen. Ich saß alleine in meiner dunklen Wohnung und es war mir irgendwie ein bisschen zu spannend an dem Tag. Aber ich fand den doch für einen Horrorfilm ziemlich cool und unique inszeniert, würde ich sagen.
Inszeniert von Scott Derrickson, der kein Unbekannter ist. Der hat ja auch Sinister gedreht, aber auch halt den ersten Doctor Strange. Sein letzter Film war dieser The Gorge mit Anya Taylor-Joy und Miles Teller. Das war so ein Apple-Film und weil es ein Apple-Film ist, hat zwei Tage nach Release auch keiner mehr drüber geredet. und jetzt halt eben Black Phone 2. Glaubst du, dass man Black Phone 2 verstehen würde, wenn man den ersten Teil nicht kennt?
Ich glaube nicht, ne. Ich glaube echt nicht, weil da doch ziemlich viel wieder aufgegriffen wird. Aber das erzählst du uns ja vielleicht in der Inhaltszusammenfassung.
Ja, pass auf, ich mache jetzt mal doppelt gemoppelt. Ich mache jetzt den ersten Teil und den zweiten Teil hinten dran. Achtung, jetzt Spoiler für den ersten Teil. Wir werden keine Spoiler zum zweiten haben, aber zum ersten Teil auf jeden Fall. Es geht darum, dass Finny wird entführt vom Grabber. Das ist ein Kindesentführer, der jetzt schon längerem in seiner Gegend sein Unwesen treibt. Und der sperrt Finny in ein Kellerloch und da ist ein altes Telefon. Und der Killer, der Grabber, sagt ihm aber, das Telefon ist gar nicht angeschlossen, hier gibt es keinen Strom und es funktioniert nicht. Trotzdem bekommt Finny aber Anrufe, und zwar Anrufe von den vorherigen Opfern des Killers. Und diese Kinder geben Finny nun halt eben Rat, was er tun kann. Und so gelingt es ihm nach und nach halt, einen Fluchtplan zu schmieden und den am Ende auch umzusetzen. Und da Finny, gespielt von Mason Thames, auch im zweiten Teil mit dabei ist, als Hauptdarsteller, kann man also auch davon ausgehen, der hat es auch erfolgreich geschafft. Der Grabber ist aber tot. Jetzt denkt man sich, oha, was soll denn noch kommen? Ja, ganz einfach. Finny und seine Schwester, die mir auch schon im ersten Mal unterstützt hat, finden heraus, dass es da ein Camp gibt, so ein Feriencamp, wo sonst Jason Voorhees rummetzelt. Und da muss irgendwas passiert sein. Da muss der Grabber wohl seine ersten Opfer gesucht haben und die Opfer verlangen nun nach Hilfe. Und die bekommen sie, wenn Finny und seine Schwester da ankommen. und dann aber auch feststellen, dass der Grabber zurück ist. Und zwar als, ich möchte sagen, nennen wir es mal als Entität. Ich würde hier mal Vergleiche ziehen mit Freddy Krüger. Was sagst du, Laura?
Ja, also Entität trifft's schon ganz gut. Dieser Film geht sehr ins Übernatürliche, was der erste ja auch schon zum Teil getan hat, aber nicht so doll wie der jetzige. Und es werden viele, viele Sachen wieder aufgegriffen. Zum Beispiel die Schwester, mir ist gerade ihr Name entfallen leider, gespielt von Violet McGraw, hatte schon im ersten Teil prophetische Träume, wo sie ja die Zukunft sehen konnte und was da so mit diesen Kindern passiert. Und das wird ja nun auch wieder aufgegriffen. Und der Film macht dadurch, für mich fand ich, waren das sehr interessante Aspekte auf, mit verschiedenen Realitätsebenen, nenne ich es mal. Wie fandest du das?
Ja. Erstmal, bevor wir böse Kommentare bekommen, du hast dich da vertan, es ist nicht Violet, es ist Madeline McGraw.
Ach, Madeline McGraw.
Ja, ja. Ah. Die vermutlich die Schwester von Violet McGraw, die hat bei Megan, glaube ich, hat die unter anderem gespielt und ihr Rollenname ist Gwen.
Ja, Gwen. Ja, okay. Dann habe ich den Namen verwechselt.
Muss ich jetzt aber auch nochmal nachgucken, sonst hätte ich es auch nicht gewusst.
Danke für die Korrektur.
Ja, so, dafür bin ich ja da. Dafür habe ich jetzt aber auch deine Frage vergessen.
Ja, was habe ich erzählt von diesen verschiedenen Realitätsebenen? Ach so. Der Film, der wird ja jetzt noch abgespaceder als der erste Teil.
Definitiv. Also ich fand den ersten ganz nett, jetzt nicht super, wirklich ganz nett. Und ich fand, das Schöne an dem war, der hatte halt sowas Übernatürliches, aber auch das wirkte irgendwie noch so ein bisschen bodenständig. Also diese Erscheinung und so, das war alles noch so, dass man sich doch irgendwie ein bisschen erklären konnte, so, das ist halt irgendwie im Kopf vom Jungen oder so. Das ist halt eine Art von seinem, wie sein Trauma, sag ich mal, gerade auf ihn so ihn verändert oder ne? Und das fand ich echt ganz schön. Bei Black Phone 2, der ist halt voll in. Also das ist, ich finde halt wirklich, der nimmt dieses Übernatürliche und wirft noch ein paar Briketts mehr in den Ofen rein. Und das kann man gut finden. Ich fand es irgendwie unpassend. Es hat mir nicht ganz so gut gefallen, weil ich auch sagen muss, diese Traumsequenzen von Gwen, die sind gut inszeniert, die haben so eine 16mm Ästhetik, aber die kommen halt so häufig vor, dass es schon was sehr Inflationäres irgendwann hatte. Und es ist halt irgendwie wirklich wenig Spannung drin, weil du weißt halt, sobald du diese 16mm Ästhetik hast, du bist in einem Traum drin. Und dann ist, ja, wie soll ich sagen, ist es auch so, dass man schon weiß ungefähr, okay, es wird jetzt ein bisschen abgespaceder. Ich glaube tatsächlich, es hätte mir besser gefallen, wenn diese 16mm Ästhetik dezidierter eingesetzt worden wäre und wenn es weniger Traumsequenzen an sich gegeben hätte und die vielleicht auch ein bisschen überraschender gewesen wären, weil ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich hatte zu keinem Zeitpunkt diesen Traumsequenzen das Gefühl, ich habe das Gefühl, jetzt überrascht zu werden. Mir war immer irgendwie klar, ich weiß, was jetzt irgendwie, was abgespacedes passieren muss.
Ja, ja gut, das stimmt. Ich glaube, spätestens nach dem zweiten Mal oder so war das dann doch wenig überraschend. Ich muss sagen, dass ich das eigentlich recht cool fand. Also ich fand erstens die Optik davon hat mir sehr gut gefallen. Und auch dieses, ja, dieser übernatürliche Aspekt, das ist eigentlich doch was mich schon ziemlich abholt. Aber ich lasse mich von so schöner Inszenierung auch dann sehr leicht beeindrucken. Und man muss einfach sagen, dass der Film es schafft oder versucht, das muss dann, glaube ich, jeder für sich selber einstufen, mit dieser doch, finde ich, schönen Inszenierung seine wenig vorhandene Substanz zu kaschieren.
Ja.
Weil irgendwie ist dann doch recht wenig, was da passiert.
Recht wenig.
Oder es passiert viel, also wenig und viel zugleich irgendwie. Es geht sehr drunter und drüber, aber.
Also zuerst mal muss man sagen, der Film geht fast 2 Stunden und der braucht auch wirklich lange, bis er mal wirklich in die Puschen kommt. Also bis die erstmal in diesem Camp sind, hatte ich das Gefühl, vergeht schon mal locker eine halbe, dreiviertel Stunde, also gefühlt. Und dann ist es halt so, dass der sich dann von einer großen Sequenz zur nächsten rettet. Und ich fand es halt leider nie wirklich so gruselig. Und das liegt auch daran, du hast gerade eben die Optik erwähnt, Innenaufnahmen super, okay, kein Problem. Aber sobald der Film draußen spielt, und der spielt relativ häufig draußen, sieht das halt echt einfach nur aus wie Digitalstudio. Ich fand den wirklich teilweise pottenhässlich. Und das ist schade, weil dieses Schneesetting an sich eigentlich super ist, um wirklich eisige Kälte und eisiges Frösteln zu generieren. Aber sobald die halt draußen sind, gerade dieses, gibt so einen eigentlich einen wunderschönen Shot, wo diese Telefonzelle siehst draußen, dieser Schneelandschaft, und Hintergrund sind Berge und Gletscher und irgendein zugefrorener See. Aber es sieht halt wirklich, also nicht wie ein Matte Painting aus, wie ein gutes altes Matte Painting, es sieht halt wirklich nur digital aus. Ich fand den Film wirklich hässlich, leider. Also draußen zumindest. Wie hast du die Außenaufnahmen wahrgenommen?
Okay, nee, das ging mir nicht so. Also ich fand den eigentlich optisch tatsächlich ziemlich schön. Also das ist so das, was mir am besten gefallen hat. Ich sehe das auch ein, dass das Digitale, was du meinst, das hat mich jetzt nicht so wahnsinnig gestört, weil ich fand, es hat irgendwie doch so ein bisschen in das Gesamtbild gepasst. Also das hat mich tatsächlich nicht so gestört. Ich würde sagen, dass für mich die Optik ein Punkt war, der mir an dem Film sogar mit am besten gefallen hat.
Mhm. Wie sieht's denn mit den Darstellern aus? Wir haben wieder Mason Thames als Finny, der ordentlich mehr Muskelmasse hat. Also dieses Drachenzähm scheint wirklich Muskeln zu besorgen. Mhm. Wir haben, mit Madeline McCraw. Das sind für mich halt ganz klar die Centerpoints der Besetzung. Wie haben die dir gefallen?
Ja, also Mason Thames fand ich schauspielerisch sehr gut. Wir können ja gleich gerne nochmal über die Charakterentwicklung vom Finny sprechen, weil da hätte ich auch noch ein paar Sachen dazu zu sagen. Ja, und Madeline McGraw, es war irgendwie so ein Auf und Ab. Also teilweise fand ich die sehr solide, aber dann irgendwie auch gerade in so Szenen, wenn sie irgendwie auf einmal schreit oder weint oder so, das hat mich nicht so wirklich abgeholt.
Und was glaubst du jetzt, wenn ich jetzt großer, wie heißt er, Ethan Hawke, ich habe den Namen vergessen, Ethan Hawke, Fan bin, der im ersten Teil sehr präsent war, glaubst du, ich wäre als Ethan Hawke-Fan hier glücklich werden mit dem zweiten Black Phone?
Schwierig, weil ich glaube, man sieht nicht ein einziges Mal sein Gesicht, obwohl doch einmal gefotoshoppt auf einem Bild sieht man sein Gesicht. Ich muss tatsächlich witzigerweise sagen, dass mir auch im ersten Teil erst ganz am Ende aufgefallen ist, dass das Ethan Hawke ist, als er seine Maske abnahm. Mhm. Aber dann war ich ja doch recht schockiert, als ich auf Letterboxd gegangen bin, um diesen Film zu loggen und mal in die Reviews geguckt habe, weil es anscheinend doch sehr viele junge Mädchen auch in meinem Alter gibt, die anscheinend Ethan Hawke sehr attraktiv finden. Wenn er da so halbnackt mit seiner Maske sitzt und wartet, irgendwie kleine Kinder zu verprügeln. Ja, hat der Film jetzt auf jeden Fall weniger von oberkörperfreiem Ethan Hawke, aber wenn man das vielleicht schon im ersten Teil mochte, wird einem dieser Film doch auch die ein oder andere Sequenz in diese Richtung bieten.
Ja, ich glaube, es sind alles zweite Accounts von Ethan Hawke, die es geschrieben haben.
Wahrscheinlich. Oder von dir, wer weiß.
Nee. Ich mag Ethan Hawke wirklich gerne, aber ich würde jetzt weder Black Phone 1 noch Black Phone 2 zu seinen darstellerischen Speerspitzen nehmen wollen. Da ist dann eher sowas wie After the Sunset oder so. Aber gut, ich habe ja schon jetzt mehrfach Freddy Krüger erwähnt. Und ich finde, dass der Vergleich passt auch, weil es wirklich auch Szenen gibt, dass dieser Grabber in seiner Geisterwelt zuschlägt und das aber Auswirkungen hat, Konsequenzen hat auf die Realität, also die filmische Realität. Und ich bin jetzt, also ich muss sagen, als Kind habe ich Freddy Krüger wirklich traumatisiert. Mittlerweile finde ich die Reihe sehr beachtlich. Ich würde sagen, jeder Teil ist toll, aber die sind schon immer sehr, sehr kreativ. Auch damit, wie sie halt damit versuchen, so Albträume halt zu visualisieren. Und es gibt hier bei Black Phone 2 wirklich auch ein paar Momente, wo ich kurz das Gefühl hatte, okay, jetzt kickt er mich. Jetzt geht der Horrorschalter so in mir an. Das finde ich gerade echt unangenehm. Eine davon hat auch was mit Gwen in der Telefonzelle zu tun. Aber es sind immer so nur Momentaufnahmen. Für mich hat der Film es nicht geschafft, so durchgängig so ein Gruselgefühl zu evozieren. Wie hast du das Gruseln bei The Black Phone 2 für dich wahrgenommen, Laura?
also ab einem gewissen Punkt fand ich dann auch, was du ja schon erwähnt hast, gerade was diese Traumsequenz angeht, dass er einfach irgendwie super vorhersehbar ist, dieser Film. Und der hat einige Jumpscares, wie auch der erste Teil Jumpscares hatte. Und die kriegen mich auch immer. Aber es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie sage, das ist irgendwie jetzt ein innovatives Gruseln oder so eine durchgängige Spannung, die sich so aufbaut oder so. Es ist einfach irgendwie immer wieder so, es wiederholen sich immer diese gleichen Spannungsbögen und das fand ich dann irgendwann doch auch repetitiv. Aber ich muss auch sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass der Film einem eigentlich die ganze Zeit diktiert hat, was man fühlen soll. Also egal, ob es jetzt Grusel angeht oder auch die emotionale Seite, weil der ja doch auch, ja, doch sehr ins Familiendrama auch reingeht, dieser Film, würde ich sagen. Und der hat eigentlich einem so genau zurechtgelegt, so da sollst du jetzt bitte lachen und da sollst du jetzt vielleicht irgendwie mal ein kleines Tränchen im Auge haben. Und das habe ich einfach als, ja, unschön empfunden, weil ich das einfach nicht mag, wenn Filme dem Zuschauer gar keinen Raum geben, eine eigene Emotion zu entfalten oder das dem Zuschauer auch irgendwie gar nicht zutrauen.
Ja, also ich hab's nicht so schlimm empfunden, aber vielleicht, weil auch für mich irgendwann für mich klar war, das wird nicht mein Film sein. Und dann, glaube ich, setzt bei mir so automatisch so eine Distanzisierung ist jetzt kein richtiges Wort, aber so eine gewisse Distanzerschaffung fängt dann an. Ich bin heute eigentlich der Meister der großen Wörter, das ist ja richtig gut. Distanzerschaffung, wow, gibt mir Nobelpreis. aber ich muss halt sagen, ich find's ja okay, dass der stilistisch einen anderen Weg geht, dass der auch wirklich nochmal dieses Übernatürliche nochmal ein bisschen nach auch anzieht. Aber es ging für mich irgendwie nicht auf. Ich fand den echt nicht so spannend. Ich fand den, also es gibt Szenen, die sind echt übertrieben. Also wirklich übertrieben. Wenn ich die jetzt euch erzählen würde und ihr würdet nur den ersten Teil kennen, würdet ihr vermutlich sagen, das passt nicht dazu. Das passt nicht dazu, wie der Grabber dargestellt worden ist im ersten Teil. Und das ist auch, das kann man wieder mit Freddy Krueger heranziehen, der im ersten Teil eigentlich ganz anders agiert wie im zweiten oder im allseits beliebten dritten Teil. Aber hier, es passte irgendwie nicht. Es gab eine Sequenz auf einem zugefrorenen See, wo der Grabber sehr schnell unterwegs ist. Und das ist, ich dachte mir, das ist, also eigentlich ist es grandios, weil es so bescheuert ist. Also, und so übertrieben und gerade stilistisch so gar nicht zu dieser düsteren Geschichte eigentlich passt. Eigentlich hätte ich das geil finden müssen, aber ich fand es irgendwie nur so öde. Auf so eine, diese Übertreibung fand ich irgendwie öde. Ich kann es nicht anders fix machen, woran es jetzt lag. Laura, wie hast du das empfunden, wenn der Film so komplett steil geht und übertreibt?
Also doch für die Zeit, die ich im Kino war, hatte ich doch eine gute Zeit, würde ich sagen. Wie gesagt, ich mochte das auch mit diesen übernatürlichen, spirituellen und so, weil das irgendwie was ist, was mich auch ziemlich interessiert. Hat mich das schon gekriegt, aber ja, es war jetzt nicht irgendwie was mich wahnsinnig jetzt vom Stuhl gehauen hat, muss ich sagen. Aber ich fand, der hatte doch auch viele, ja, doch fast komödiantisch anmutende Momente. Es gibt da zum Beispiel in diesem Camp, es ist ja irgendwie so ein christliches Winterferienlager oder so. Es gibt da zwei Mitarbeitende, die wirklich so Hardcore-Christen sind und dann irgendwie auch sagen so, oh, die Schwester, die ist vom Dämonen besessen und so. Und mit denen wird dann an einer Stelle auch mal schön abgerechnet. Das fand ich dann doch eigentlich auch recht unterhaltsam.
Unterhaltsam finde ich auch diesen Podcast, aber ich sag's, wie es ist, ich habe nicht mehr so viel auf meiner Liste stehen. Deswegen an dich nochmal die Frage, hast du was du noch loswerden möchtest?
Ja, ich habe noch was. Ich wollte noch mit dir über Finny sprechen als Charakter, weil das war was mich an dem Film irgendwie so ein bisschen gestört hat, wie der sich entwickelt hat seit dem ersten Teil. Weil ich verstehe das, die wollten das so darstellen oder er war ja schon da sehr traumatisiert, was auch voll nachvollziehbar ist. Und dass jetzt dieses Trauma, was das alles mit ihm gemacht hat als Person. Aber ich fand den gerade am Anfang des Films so unsympathisch. Und das finde ich krass, wenn man gerade irgendwie erst den ersten Teil gesehen hatte und sich mit diesem kleinen Jungen da identifiziert und mitfiebert. Und dann kommt man zurück und dann ist das auf einmal so ein kiffender Teenager, der irgendwie so ein bisschen an seinen Alkoholikervater aus dem ersten Teil erinnert. Ja. Und das fand ich irgendwie, habe ich ein bisschen, fand ich schade, dass sie da diese Richtung eingeschlagen haben, weil ich das auch nicht so ganz verstanden habe.
Ja, also ich kann ihn schon verstehen, in welcher Situation sich gerade befindet oder in der Situation zu Beginn des Films, weil er ja schon auch ein Trauma zurück. Ich meine, wenn man das miterlebt hat, es würde keiner so einfach wegstecken. Ich finde es halt schade, dass sie da so ein bisschen so den gängigen Weg gehen. Er ist halt dann so jemand, der aggressiv wird und solche Sachen. Und dann denke ich mir, okay, cool. Aber was ich dann geil gefunden hätte, wenn man schon wirklich so dieses Szenario aus dem ersten Teil eigentlich quasi ad acta legt, dass man dann sagt, okay, der ist zwar ultra aggressiv, aber jetzt wird er mal richtig aggressiv gegenüber dem Grabber. Weißt du, das fände ich mal. Das ist auch wirklich eine Art, kein Wettkampf liefern, aber so eine Art Duell, dass er also gar nicht mehr Schiss vor ihm hat, sondern wirklich sagt, okay, es reicht mir jetzt, ich bringe das jetzt zu Ende. Das hätte ich interessant gefunden. Aber so wie der Film das jetzt erzählt, ist es mehr so, ja, kann man schon machen, aber ich kann nicht ja komplett verstehen, dass man ihn dann eher unsympathisch findet, auch wenn ich...
Also für mich hat das halt gar keinen Sinn gemacht, dass er auf einmal so ist wie der Vater, weil er den ja im ersten Teil so verachtet hat. Hm. Also ich verstehe, dass sie irgendwie ihn das Trauma affected hat und so, aber das fand ich einfach ein bisschen irritierend. Aber ich finde das auch, die hätten das anders nutzen müssen, wo sie es schon so eingeführt haben, sehe ich ähnlich wie du, das hätte man dann wenigstens was anderes draus machen können.
Ja. Vielleicht ja in einem dritten Teil. Ob es den geben wird, das weiß jetzt nicht, wissen wir jetzt nicht die Laura und das weiß auch nicht ich. Das wird Universal wissen, beziehungsweise das Box Office, wenn der Film dann startet und dann ja vielleicht dann genügend Geld einspielt für dann einen dritten Teil. Ich meine, Telefonleitung, wer weiß, wer dann dran ist, der heiße Draht. Mal sehen. Wir werden es aber, glaube ich, nicht sein, denn ich habe tatsächlich kein Wählscheibentelefon zu Hause. Ich bin einer von den Leuten, die nur ein Handy haben. Wie ist es bei dir?
Ja, Sam.
Okay, ja, sorry. Also wenn ihr euch, liebe Geister, uns anrufen wollt, sorry, wir haben keinen Festnetzanschluss. Das geht leider bei uns nicht. Okay, dann würde ich sagen, können wir zum Fazit kommen. Und ich sag's nochmal, ich fand den leider nicht spannend genug. Ich fand, dass er sein optisches Gimmick mit dieser Traumästhetik, das ist ganz nett, aber das wird irgendwann, jetzt war es mit inflationär. Ich fand die übernatürlichen Übertreibungen irgendwie nicht so geil und muss insgesamt sagen, ja, hat mir nicht so gut gefallen. Und Grüße an unseren lieben Kollegen Thilo Grosejohann von Eine Stunde Horror. Der fand ihn ja ganz, ganz furchtbar. Da hat die Laura mit dem Thilo auch noch ein Reel aufgenommen. Das wird auch kurz vor Kinostart bei uns erscheinen, bei Instagram und bei YouTube. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Sorry, aber es war sehr schön, weil Tilo den Film wirklich nicht gut fand. Das kann man sagen. Ja, also ich fand den ersten gut. Den zweiten finde ich verzichtbar. Das würde ich so jetzt abschließend sagen zu meinem Fazit. Laura.
Ich finde den nicht so schlecht, wie du und Tilo den fanden. Ich fand den solide. Ich hatte für die Zeit, wo ich ihn geguckt habe, eine gute Zeit. Aber ich finde es, wie gesagt, schade, dass der den Zuschauern wenig Raum lässt, irgendwie eigene Emotionen zu entfalten. Aber wahrscheinlich hat dieser Film einfach nicht diesen Anspruch. Und ich finde, er macht ein paar interessante Fässer auf, vielleicht ein oder zwei Fässer zu viel. Ist kein Meisterwerk, aber ich fand ihn doch ganz unterhaltsam.
Dann sind wir hiermit durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns mitteilen wollt, wie ihr uns findet, dann, wie gesagt, telefonisch ist das sehr ungünstig, aber dafür gibt es die Kommentare, könnt ihr gerne nutzen. Ihr könnt uns auch gerne eine positive Bewertung am liebsten geben bei Spotify, bei Apple und wo man überall Podcasts liken könnt. Leute, von mir aus schreibt auch gerne eurem Bäcker einen Brief und sagt eurem Bäcker, der Titelstammtisch ist super. Es wird uns nichts bringen, aber es freut uns trotzdem. Laura könnt ihr weiterlesen bei Laura Likes Films. Mich könnt ihr lesen bei Letterboxd und Movie Break. Laura ist auch bei Letterboxd. Jeder ist bei Letterboxd, Leute. Ne? Und wie gesagt, das...
Wenn nicht bei Letterboxd, ist kritisch.
Ja, sehr kritisch. Sehr, sehr kritisch. Wenn ihr mal hören wollt, wie ich etwas länger über Horror rede, sei empfohlen, die neue Folge Schocker mit Schlogger müsste jetzt seit knapp einer Woche draußen sein. Am 31. Oktober kommt dazu noch eine Sonderfolge, wo wir 50 Shades of Grey uns angucken werden und wir darüber reden werden. Das wolltet ihr nämlich. Das ist nämlich mal echter Horror. Das soll es hiermit gewesen sein. Ich danke euch. Ich sage Tschüss und Laura, das letzte Wort gebührt.
Tschüssi.